Ein merkwürdiges Geräusch zum Anfang unserer Sendung. Aber um es kurz zu machen, Tomaten machen nun mal keine Geräusche, außer Platsch, wenn man eine Überreife fallen lässt. Da haben wir den Sound eines Mixers an den Anfang gestellt, der gerade ein paar reife, hocharomatische Früchte zusammen mit ein paar Kräutern zu einer schnellen Suppe verarbeitet. Rezept am Ende der Sendung. Herzlich willkommen zur Sendung Radio Slowfood München mit Rudolf Böhler. Schon Ende Juni waren wir unterwegs zu Fachleuten unseres Themas, die sich zur Aufgabe gemacht haben, alte Tomatensorten und damit die Vielfalt zu erhalten. Mirjam Mögele sprach mit Johannes Schwarz in Johanneskirchen.
So, schauen wir zu den Tomaten, oder? Genau. Also praktisch hier der ganze Block, die Hälfte des Gewächshauses, ist Tomate und der kleine Teil Gurken. Der absolute Großteil sind alte Fleischtomatensorten, sieht man hier. Und die Reihe hier zum Beispiel, das sind alles verschiedene Cocktailtomaten. Das sind so circa 10 verschiedene Sorten. Und von den Fleischtomaten habe ich ungefähr 40 verschiedene heuer im Anbau. Ich probiere immer viel aus und schau halt oder bin auf der Suche nach dem besten Geschmack, habe noch immer meinen Stamm, meine Stammsorten und immer auf der Suche und schaue mir immer Sorten an.
Ja, also wir sind gerade in Johanneskirchen in einem Gartenbaubetrieb vom Johannes Schwarz. Magst du dich kurz unseren Hörern vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Mein Name ist Johannes Schwarz. Ich habe Gartenbau studiert. Habe 8 Jahre in Forschungseinrichtungen gearbeitet und nebenbei schon immer alte Tomaten angebaut, alte Tomatensorten und Artischocken war so ein großes Thema, bis ich vor 3 Jahren die Gelegenheit bekommen habe, diese Gärtnerei zu pachten. Dann habe ich meinen sicheren Job beim Staat hingeschmissen und bin rein in die Selbstständigkeit.
Und wie hast du deine Begeisterung für Tomaten jetzt entdeckt und was magst du an dieser Gemüsesorte besonders?
Ja gut, ich finde sie einer der besten Gemüse und wohlschmeckendsten überhaupt. Ist ja für alle Deutschen eigentlich die Nummer 1. Es ist einfach faszinierend, die Vielfalt. Ja. Ich könnte jetzt nie und nimmer irgendwie nur eine oder zwei Sorten anbauen und einfach Tomaten produzieren, sondern die Vielfalt ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mir sehr am Herzen liegt. Und ja, da kann man sich austoben und mindestens 1-2 Leben sich damit beschäftigen.
Also du hast ja auch viele ältere Tomatensorten. Ja, woher beziehst du die dann?
Es gibt ja praktisch auf aller Welt, auf der ganzen Welt Tomatensammler, Verrückte. Ich habe zum Beispiel eine große Quelle, ist in Kalifornien. Da gibt es einen Typen, Gary Ibsen heißt der. Der hat schon mal 600 verschiedene Fleischtomatensorten. Sehr viel halt so Amish People, Indianer Stämme Sorten oder ja, das ist einfach einen ganzen amerikanischen Kontinent stattfindet. Und dann gibt es in der Nähe von Regensburg eine Russin, Irina Zacharias, die hat ungefähr 1000 Sorten, alles so Richtung Russland oder der ganze ehemalige Ostblock. Da kann man sich halt austoben schon mal, und wenn man die zwei Adressen nur mal nimmt.
Okay, und wie viele Sorten gibt es jetzt auch so weltweit? Kann man das irgendwie einschätzen, so ungefähr?
Ja, die Zahlen schwanken irgendwo zwischen 4.000 und 10.000 Sorten. Also es gibt mit Sicherheit Doppelungen und so weiter, aber es gibt auf jeden Fall einiges.
Und bekommst du die Sorten dann direkt, also aus Russland oder aus Kalifornien, oder wie läuft es ab? Also bekommst du die dann direkt zugeschickt?
Genau, also man kann da mehr oder weniger offiziell bestellen und kriegst dann direkt aus Kalifornien die Samen zugeschickt. Die schaue ich mir dann oder pflanze ich dann auf und schaue mir die 1-2 Jahre an, und das Beste behalte ich. Alles andere wird dann mehr oder weniger aussortiert.
Worauf muss ich jetzt bei der Vermehrung achten? Also wenn ich jetzt Saatgut erzeugen möchte, wie läuft das ab? Also wie passiert das dann?
Also das Wichtigste ist ja grundsätzlich erstmal, dass du keine F1-Hybriden hast, sondern samenfeste Sorten, weil sonst kann man das Thema gleich vergessen, aber das habe ich ja sowieso nicht. Ich mache, wenn ich jetzt Samen vermehre oder auf Samen vermehre, ist, ich pflanze mindestens 3 Pflanzen einer Sorte. Wenn die Früchte reif sind, dann quetsche ich praktisch die ganz grob aus, also aufschneiden, ausquetschen und dann lasse ich die vergären. Das heißt, einfach mit ein bisschen Wasser auffüllen damit und in die Sonne stellen oder einfach im warmen Zimmer. Und nach 2, 3 Tagen löst sich dieser Galert um die Samen auf. Und dann kann man schön abwaschen, abbrausen, trocknen und dann ist das für die Keimfähigkeit gut oder besser und einfach für die Lagerfähigkeit, wenn es so vergoren und schön sauber ist.
Was begünstigt jetzt den Geschmack von der Tomate? Weil wir haben ja diese wässrigen Tomaten aus Holland zum Beispiel, die man kaum mehr essen kann. Wie unterscheiden sich jetzt auch deine Tomaten, sage ich mal, von den konventionellen am Markt?
Also das Allerwichtigste ist die Sorte selbst praktisch. Also eine Sorte, die grundsätzlich einfach relativ geschmacksneutral ist oder fad, die schmeckt dann, wenn es ich anbaue, auch nicht besser sozusagen, oder würde ich jetzt mal sagen. Also die Genetik sozusagen ist schon mal das Wichtigste. Und ich baue natürlich in Erde an, schon mal nicht in irgendwelchen Steinwollen oder anderen Substraten. Das ist schon mal, finde ich, ein kleiner Faktor. Und man muss auch mit dem ganzen Bewässerungsmanagement, man darf es nicht übertreiben im Bewässern, muss man ein bisschen zuschauen können. Und dann wird einfach die Pflanze ein bisschen Stress und das wirkt sich gut auf den Geschmack aus.
Okay, und die Sonneneinstrahlung, hat die dann auch eine Wirkung? Oder ist es wirklich so Genetik und die Art, wie man das anbaut?
Jahrgang ist die ganze Witterung sozusagen, und innerhalb eines Jahres, praktisch wenn die kühlen Nächte kommen, dann wird der Geschmack auch schlechter sozusagen. Also Sonneneinstrahlung, wenn man in Richtung Wärme geht, dann spielt das schon eine Rolle, genau.
Und diese alten Sorten, vielleicht um da nochmal drauf zu kommen, ja, worauf achtest du, wenn du die dann auswählst? Was ist dir wichtig bei der Auswahl der Tomatensorten?
Mir ist das Allerwichtigste der Geschmack, weil was bringt es mir, wenn ich 8 Kilo Schrotttomaten oder nicht schmackhafte Tomaten ernte? Da ist es mir lieber, wenn ich nur 1 Kilo pro Pflanze habe und die dann super toll ist. Oder ich habe teilweise auch, wo nur 1, 2 Früchte dran sind. Also Geschmack ist das Wichtigste.
Und so die Farben, also haben die auch unterschiedliche Farben, diese Sorten?
Ja, ich habe bunt gemischt sozusagen. Ich habe sehr viel dunkelrote Sorten oder schwarze Sorten, sagt man, weil ich die einfach persönlich am besten besten finde und schmecken mir am besten. Ist auch ganz viel Inhaltsstoffe haben die natürlich, alleine durch die Farbe. Dann habe ich natürlich grüne Sorten, bin ein großer Fan von grünen Sorten, die reif sind, grün reif sind. Und halt dann noch gelbe, orange, also das richtig im Großen und Ganzen Trikolore sozusagen.
Okay, und was ist jetzt an den Grünen so besonders? Also wofür kann man die verwenden?
Also die sind ja, auch wenn sie reif sind, grün. Die bleiben grün. Und grüne Tomaten haben alle sowas sehr Fruchtiges, leicht Meloniges. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und viele Leute, die noch nie grüne Tomaten gegessen haben, sind da sehr begeistert dann auch. Mhm. Aber braucht immer ein bisschen Überzeugungsarbeit. Grüne Tomaten, oh Gott, so.
Ja, da kann sich wahrscheinlich nicht jeder vorstellen, wofür man die dann beim Kochen oder so verwenden kann. Also gibt's da irgendwie, hast du da auch ein Rezept, was man mit denen machen kann?
Also grüne Tomaten kochen ist relativ bäh, weil das wird dann so bräunliche Pampe sozusagen. Aber frisch sind die absolut, einfach frisch essen ist das absolut Beste.
Gut, dann schauen wir doch mal, was du jetzt so anbaust. Welche Sorten hast du dir für diese Saison rausgesucht?
Also was hier zum Beispiel ein Dauerbrenner ist, ist die Sorte Black Alum. Mhm. Die habe ich jedes Jahr im Anbau. Das ist auch, wie schon der Name sagt, eine dunkelrote, schwarze Sorte. Also auch nicht zu groß, fleischig. Die hat halt total tolles Aroma, Süße, Säure und ja, absolut einer meiner Favoriten. Ist eine russische Herkunft. Dann auf der anderen Seite hier sehen wir auch schon grüne Tomaten wieder. Das ist die ist nicht ganz so alt. Green Giant, für mich die beste grüne Sorte. Absolut fruchtig und ja, wie ich schon gesagt habe, dieses leicht melonige. Hier haben wir beispielsweise Ananastomate, Die kennt vielleicht auch der eine oder andere. Die gibt es jetzt ab und zu mal auch zu kaufen. Die ist halt wunderbar marmoriert, also orange, rot marmoriert und auch sehr fruchtig, wie alle Ananas-Tomaten eigentlich.
Und ist die auch dann so eher für den Salat geeignet?
Die werden ja relativ groß, aber die kann man super frisch essen. Absolut. Also natürlich kann man es verkochen, aber es wäre eigentlich fast zu schade. Genau. Und was wir da drüben noch haben, das ist auch, habe ich jedes Jahr im Anbau, ist eine meiner absoluten Lieblingssorten, Amana Orange oder Amana Orange. Das ist eine ganz besondere Sorte. Die kommt von den Amana-Kolonien aus Iowa. Und die Amana-Kolonien haben eigentlich so eine deutsche Wurzel sozusagen. Und es könnte sein, dass die irgendwann vor 200 Jahren auch mal in Deutschland angebaut wurde, damit rüber über den großen Teich nach Amerika genommen wurde und jetzt ist es wieder da. Genau, also ganz eine sehr, sehr große, aber für die Größe extrem frühzeitig, was auch sehr selten ist eigentlich, weil die großen brauchen eigentlich in der Regel immer relativ lang. Ich verkaufe ja Jungpflanzen im Frühjahr und da ist es oft, dass halt die meisten nur einen Balkon oder irgend sowas haben und da rate ich dann immer von den großen Fleischtomaten ab, weil die einfach wahnsinnig viel Temperatur und Zeit brauchen da nicht. Macht man fast ein Gewächshaus, leider.
Gut, was ist hier noch angebaut dann?
Genau, das ist mehr oder weniger, also es sind Cocktailtomaten und Wildtomaten. Das ist mehr oder weniger Samenvermehrung, die ich mache. Da haben wir hier vier verschiedene Wildtomaten, also kennt vielleicht auch der eine oder andere die gelbe und die rote Johannisbeere. Dann habe ich die Sweet Pea, die ist ein bisschen tropfenförmiger. Und dann hat noch die Small Egg, das ist so eine ganz, ganz kleine Datteltomate. Genau, und hier sind wir bei den Cocktailtomaten. Da haben wir jetzt beispielsweise, was ist hier? Das ist Cherry Sweetie. Ja, wie man schon sieht, das ist eine sehr, sehr frühzeitige, schöne kleine Cocktail. Oder sibirisches Birnchen, eine rote, birnenförmige Cocktailtomate. Schwarze Cocktail, die fängt jetzt auch schon schön langsam an, das ist so eine. Oder Black Cherry, kennt vielleicht auch schon der ein oder andere. Das sind so Sachen, die kommen so ein bisschen schön langsam. Dann hier haben wir, das ist, ich glaube, Yellow Submarine.
Yellow Submarine.
Yellow Submarine, ja, eine gelbe, birnenförmige. Ist halt auch über verschiedene Farben, Formen. Die einen schmecken dann eher so süßlich, die anderen ein bisschen kräftiger. Aber Cocktailtomaten meistens eh sehr in die süße Richtung. Und die mögen auch die meisten. Dann haben wir hier Honigtomate, die mexikanische Honigtomate, nicht die holländische, die es jetzt bei Rewe und so weiter gibt, die ja wieder eine Neuzüchtung ist. Das ist die mexikanische Honigtomate, auch ganz tolle rote Cocktail. Und die zum Beispiel, diese Sorte Ruth hier, die ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Die, glaube ich, wurde Mitte der 90er Jahre, wurde die in so einem Demeter-Züchtungsprogramm gezüchtet. Die habe ich letztes Jahr mehr oder weniger für mich entdeckt. Ich finde sie total toll, weil sie sehr lang trägt und sehr relativ festfleischig ist. Und dieses kleine Spitzchen ist auch ganz sortentypisch. Schmeckt total süßlich, gut. Nein, was will man mehr?
Ja, super. Ist ja ein riesen Einblick in deine Tomatenwelt.
Hier zum Beispiel auch verschiedene Ochsenherzen, weil immer werde ich gefragt, haben Sie die Sorte Ochsenherz? Und also die eigentliche Sorte Ochsenherz, ich finde, die schmeckt überhaupt nicht gut. Also ist für mich nicht gut genug. Und jetzt schaue ich mir halt mal andere Ochsenherzen an, ob die dann vielleicht besser schmecken. Orange Ochsenherzen oder marmorierte, genau, hier mal so pflaumenförmige, einfach verschiedene Formen, Farben. Und da bin ich auch sehr gespannt. Das ist jetzt was ganz was Neues. Hat vielleicht auch der ein oder andere schon gehört von der Open Source Tomate San Viva. Die wurde ja von der Uni Göttingen gezüchtet und ist, also wie der Name schon sagt, Open Source. Das ist jedem zugänglich, kann nicht patentiert werden von keiner Firma und auch von keiner Privatperson. Also jeder hat Zugang und kann weitervermehren. Da ist man praktisch voll in dem ganz rechtlich grünen Bereich. Das ist was ganz was Tolles. Ich bin gespannt und ich hoffe dann natürlich, dass sie schmeckt. Mhm. Genau, oder hier habe ich einmal, da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe von einer. Ich bin in so einem Verein, der heißt der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, eben weil die Vielfalt liegt mir am Herzen. Und da habe ich zum Beispiel mit einer getauscht, das ist jetzt Die heißt Rosinentomate. Die kann man scheinbar am Strauch trocknen lassen und dann wie Rosinen getrocknete Tomaten direkt am Strauch beernten. Schauen wir mal, ob es was taugt.
Mhm. Nochmal so auf die Vermarktung zu kommen, also wo vertreibst du dann jetzt die Tomaten hauptsächlich?
Ich beliefere nur Restaurants. Also man kann eigentlich nicht bei mir so einkaufen oder keine Privatperson. Eben wird dann an Restaurants verteilt, mehr oder weniger.
Ja, gut. Dann herzlichen Dank für den Einblick in deine Tomatenwelt. Das war wirklich sehr interessant zu sehen, wie viele Sorten es auch gibt, dass es da so verschiedene gibt. Vielen Dank.
Ja, gerne. Gerne.
Ich habe dann noch Irina Zacharias besucht, die vielen Tomatenfreaks als Quelle für Samen und Jungpflanzen ein Begriff sein dürfte und die wertvolle Tipps zum Selberziehen beitrug.
Ich bin jetzt hier in der Nähe von Regensburg gelandet, bei einer netten Dame namens Irina, die aus Russland kommt und sich hier um alle möglichen alten Sorten von Tomaten kümmert und die weiterzüchtet, damit sie nicht untergehen. Ich habe gerade erfahren, dass ihre Begeisterung für die Tomaten von ihrem Vater stammt.
Ja, genau. Und apropos, ich komme nach Deutschland nicht aus Russland, sondern aus Jerusalem. Ich bin geboren und aufgewachsen in Russland. Ich kam nach Jerusalem aus Moskau und hier aus Jerusalem.
Und hat die Begeisterung mit Tomaten eher mit Russland oder eher mit Jerusalem zu tun?
Nee, das hat definitiv, ich sage immer, Hauptpunkt ist Vater. Und Hauptpunkt ist, dass in Russland hat dich keiner gefragt, wenn du geholfen hast, sondern du hast auf der Datsche helfen müssen, wenn du danach warst, wie ich immer sage, zu deinen Kartoffeln eingelegte Sachen, weil man war drauf angewiesen. Und dadurch, dass ich mit meinem Vater so viel gewesen bin und so viel ihm geholfen hat, im Endeffekt war das Learning by Doing. Zeitlang war ich froh, Abstand davon zu nehmen. Und danach, meine Interesse ist gerade davon entflacht, dass Tomaten dann nicht geschmeckt haben. Brauchen Sie nicht denken, in Jerusalem auch nicht so. Und ich hatte dort auch auf meinem Balkon ein paar Tomaten vom Papa. Und erst hier aber, wo ich Möglichkeit bekommen habe, weil wir Platz hier haben. Und dann fragte ich meinen Vater nach Samen. Tomaten schmecken hier noch schlechter? Und Platz hatte ich, Zeit hatte ich und Energie auch. Und dann glaube ich dadurch, dass ich entdeckt habe, dass ich einfach weiß, was ich tue. Sie sehen mich hier, ich gehe und entgeize und forme Tomaten und binde sie an. Ich brauche nichts denken. Ich sehe, ich nehme einfach die Pflanze wahr, so wie sie jetzt ist. Ich hole sie dort ab, wo sie gerade ist und ich helfe ihr zur guten weiteren Entwicklung. Manchmal lasse ich sie einfach in Ruhe.
Dass Sie hier gelandet sind, ausgerechnet, ist das eher Zufall oder war das ein besonders günstiges Gebiet für die Tomaten?
Oh, dieses etwas, was wir lieber Gott nennen, hat sich dafür entschieden, dass ich in Jerusalem einen Bayer treffe.
Und der war hier zu Hause?
Und der war dort beruflich und hier war er zu Hause. Und das ist schon 25 Jahre hier.
Wir wollen jetzt ein bisschen ein paar Tipps geben für Leute, die selber Tomaten anbauen. Ich stehe hier eigentlich im Freien, aber in einem Foliengewächshaus. Deshalb hört man auch keinen Wind, der heute relativ häufig bläst. Tomaten sind ja eigentlich bei uns nicht so richtig zu Hause. Die brauchen ein bisschen Schutz.
Das darf man nie vergessen, dass Tomaten sind bei uns nicht wirklich zu Hause. Deswegen bin ich denen auch nicht sauer, wenn es was nicht gelingt. Dass sie jetzt mehr und mehr bei mir unter der Folie gelandet sind, hat auch einen Grund. Sie erleben selbst, dass letzte Jahre wird Wetter immer unvorsehbar. So ist Klima sogar jetzt geeigneter für Tomaten, bis auf die Punkt, ein Punkt. Es ist viel öfter, vielleicht mit Ausnahme vom letzten Jahr, Jahre davor aber definitiv, dass Temperaturverhältnisse zwischen Tag und Nacht werden immer extremer. Dieser Unterschied, dann ist in der Früh so viel Tauwasser, die an einem kühlen Tag auch nicht gleich abtrocknet, dass auch ohne Regen für Tomaten gefährlich wird, weil Tomaten mögen halt nicht wenn sie feucht bleiben.
Mögen keine nassen Blätter. Also beim Gießen sollte man die wirklich unten an der Wurzel gießen und nicht oben auf die Blätter.
Genau, apropos Gießen. Gießen Sie nicht so viel. Weil in Deutschland wird jeglicher Geschmack zu Tode gegossen, begossen, niedergegossen und niedergedüngt. Mhm. Das ist auch das, worauf ich in meinem Buch extra noch eingegangen bin. Ich habe beschrieben, wie man eine Tomate Richtung Geschmack zieht. Und dann schaut sie vielleicht Pflanze ein bisschen schlecht, was heißt schlechter aus. Ich bin nicht mehr 20, muss auch nicht wie 20 ausschauen. Und wenn eine Tomate Früchte trägt, und das ist vielleicht schon Spätsommer, die muss nicht frischgrün ausschauen. Sie werden mir nicht glauben, aber sie muss nicht mal frischgrün sterben. Mhm. Wenn sie stirbt, und das ist halt bei uns so, dass Tomaten werden als einjährige Kultur gehalten. Woanders können sie auch mehrjährig bleiben, aber sogar in Kalifornien werden sie nicht durch Jahr gezogen, sondern zweimal angebaut. Mhm. Und dadurch, es kann passieren, dass ein Jahr ist sehr günstig, mhm, und dann fühlen sich Tomaten draußen sogar besser. Sie setzen dort besser an, weil nämlich bei Temperatur ab 32, 33 Grad Celsius verkleben die Pollen von Tomaten. Und dann kann passieren, dass Blütchen fallen ab, ohne was anzusetzen. Mhm. Dann sind die Tomaten, die draußen sind, im Vorteil, in einem heißen Jahr im Vorteil, als die, die drin sitzen. Mhm. Andererseits ist natürlich, wir wissen nie, so wie dieses Jahr, schauen Sie, es hat gehagelt vielerorts ohne Ende.
Ja.
Und ich habe Bekannte, beziehungsweise in Gärtnereien gab es ein paar Kunden, die nochmal gekommen sind, um Tomaten zu kaufen, weil alles war niedergehagelt. Mhm. Und es ist so, wir können vielleicht Gott sei Dank nicht vorausschauen, wie das Jahr wird, wie wird es mit der Witterung. Man kann selbst was beeinflussen. Mhm. Was können wir beeinflussen? Wir können starke Jungpflanzen ziehen, sie auch recht niedrigeren Temperaturen auszusetzen. Unsere Jungpflanzen werden auch mit Temperaturen bis plus 3, plus 2 sogar manchmal Grad konfrontiert. Oder man gießt sie auch nicht viel und erzieht eine recht gestumpfte Pflanze, aber mit einem großen, starken Wurzel. Mhm. Deswegen, unsere Kunden kennen schon unser Markenzeichen, wir haben keine Gartentöpfe, sondern das ist ein Becher, der eigentlich so wie Buttermilch, hoch, 500 Milliliter, genau, viel Platz für die Wurzel bildet. Und dann haben sie eine starke Wurzel, die nämlich danach, wenn Pflanze direkt in Erde gepflanzt ist, kann auch gewährleisten, dass sie sehr trocken gehalten werden kann. Mhm. Und diese Wurzeln entwickeln sich weiter. Dadurch natürlich haben sie noch weniger Feuchtigkeit. Zusätzlich, Sie sehen, dass unter allen unseren Pflanzen liegt Stroh. Das empfehle ich auch wärmstens draußen. Ich hatte dieses Jahr auch so begeisterte Kunden, die letztes Jahr, dass ich wirklich zu Herzen genommen haben und so gemacht, waren begeistert. Die haben gesagt, Nachbar hat kranke Pflanzen, ich nicht, weil Stroh kann viel bewirken, wenn sie gießen oder wenn es geregnet hat. Stroh trocknet schneller ab. Mhm. Unter dem Stroh aber bleibt immer Feuchtigkeit. Feucht. Ja. Sogar wenn es heiß ist, ein bisschen, mhm, Feuchtigkeit drunter. Und Stroh reflektiert auch Wärme und Licht Richtung Pflanze. Mhm. Außerdem, wenn ich zwischen meinen Tomaten sitze oder liege, das ist viel angenehmer. Und zusätzlich noch im Herbst kann Stroh einfach einarbeitet werden.
Kommen wir nochmal zurück auf den Schutz, den Tomaten bei uns brauchen. Mhm. Ich glaube, so ein Foliengewächshaus, was man sich auch im Kleinen ja selber basteln kann, aus ein, ja, paar Latten und kräftiger Folie, hat den Vorteil, dass ich eben je nach Witterung die Folie auch abmachen kann, damit es nicht zu heiß wird.
Am leichtesten wäre hier so eine Konstruktion, die würde so aber nicht sehr lang, in sehr langen Ausführungen gehen, aber ein paar Meter überhaupt kein Problem. Gitter, was sagt man, Baugitter.
Ah ja, so Eisenbetonarmierung, ja.
Genau, Baugitter wie ein Tunnel. Mhm. Einfach einen Tunnel, mhm, rausgestellt, Spolier drüber schmeißen. Warum ich sage nicht zu lang? Weil sie haben keine Fenster hier. Und für Tomaten muss unbedingt gute Lüftungsmöglichkeit, ja, gegeben werden. Wenn es auf solche Weise aufgestellt, kann mindestens vorne und hinten Luft, mhm, rein. Wenn es sehr lang ist, geht es nicht mehr, weil dann bleibt drin viel zu feucht für Tomaten.
Richtig, dann zieht es nicht mehr durch, genau, weil man ja nur an den Giebeln dann richtig aufmachen,
genau,
kann. Ne?
Und auf diese Weise aufgestellte Tunnelchen ist es schnell, mhm, das ist günstig. Am Rande, dort wo niedriger, kann ich Buschtomaten niedrige setzen, mhm. so wie bei mir hier. Sie sehen das auf beiden Seiten, Tomaten, die werden niedrig bleiben. Mhm. Sie müssen nicht ausgegeizt und nicht entbunden, gebunden, mhm. angebunden werden. Und in der Mitte dann höhere Pflanzen. Mhm. Ja.
Wie sieht es mit dem Boden aus? Was brauchen Tomaten eigentlich für einen Boden?
Tomaten brauchen einen Boden, der gut ist, aber nicht auf keinen Fall mit Stickstoff überdüngt. Mhm. Das bedeutet, dass für Anfang, ich sage so, für mich Idealfall wäre, früher hatte ich ein Pferd und war froh an meinen Pferdemisthaufen, weil nämlich Pferdemist ist super für Tomaten. Mhm. Unter anderem zum Beispiel hat ein bisschen mehr Magnesium und von Magnesium glänzen Tomaten so schön. Mhm. Hat guten Phosphorgehalt auch und so weiter. Ja. Nicht so scharf wie zum Beispiel Hühnermist, mhm. aber gut verrottet. Ungefähr, kennen Sie so schmalen Spaten, schmalen Gartenspaten? Ja. Ungefähr so einen halben pro Pflanze. Ein bisschen dazu Holzasche. Noch feiner wäre, wenn Sie jemanden kennen, der offenen Kamin hat und Birkenasche hat. Die ist ein bisschen, noch ein Tick besser für Tomaten.
Habe ich bei mir im Garten.
Super, da ist nämlich auch ein bisschen mehr Phosphor. Zwecks diesem Phosphor in Russland gräbt man eigentlich Fischreste unter den Pflanzen. Mhm. Mhm. Und hier habe ich zuerst Fischmehl genommen, bis ich erfahren habe, was da drin alles ist. Habe ich damit aufgehört, Tomaten schmecken immer noch. Eigentlich, das war's. In Russland, mein Vater hat natürlich auch Superphosphat und Nitrophos genommen. Was soll er ein Rind oder Pferd mitten in Moskau haben? Mhm. Er war froh, wenn er mal irgendwo was bekommen hat. Hier, wir nehmen auch sehr gern Urgesteinsmehl, weil mhm. es ist super Sache, das verbessert Bodenstruktur. Mhm. Das ist gut gegen manche Schädlinge. Das ist sogar
Mineralien mit? Ja.
Das ist Mineralien. Im Defekt hier, in diesem Tunnel, wo wir jetzt stehen, das war toter Boden. Weil wir haben es gekauft, das war 5 Jahre konventionelle Wirtschaft, 5 Jahre Monokultur Mais. Erde war tot mit riesigen, aber mir war klar, die ist überdüngt mit Stickstoff, mhm. weil die Mengen an Gülle, die daraus gebracht worden sind, die habe ich bis jetzt immer noch.
Sie haben gerade noch ein anderes Problem angesprochen. Mit welchen Krankheiten und Schädlingen muss denn ein Hobbyanbauer von Tomaten rechnen?